Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Grüß dich, Volker.
Hallo.
Mit unserem Gast Benny, der uns mal wieder beehrt.
Klick auf.
Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Ja, liebe Freunde, wir hatten es auf Twitter schon angekündigt. Wir waren diese Woche zusammen im neuen Film Civil War und wollen darüber heute sprechen. Tja, und das ist eigentlich schon mein ganzer Beitrag zu diesem Podcast. Nein, Quatsch. Ich habe nach der Vorstellung zu euch beiden gesagt, dass ich mir sehr unschlüssig bin, was den Film betrifft. Sonst hat man immer so ein Bauchgefühl, dass man irgendwie sagt, boah, total gut oder sehr komplex oder muss ich erst drüber nachdenken und irgendwie dachte ich mir, ich weiß gar nicht, was ich in so einem Podcast richtig zum Film sagen will, obwohl, das kann man glaube ich sagen, der Film in den sozialen Medien auch von rechts durchaus zahlreich besprochen wurde. Also haben viele Leute gesagt, habt ihr schon Civil War gesehen? Ich glaube, unser Kollege Simon Kaupert, der ja selber Filmer ist, war sehr begeistert. Der hat gesagt, ihr müsst unbedingt den Film anschauen. Also ist jetzt kein Film, der so spurlos an allen vorbeigegangen ist. Und das ist auch der Grund, warum wir ihn heute besprechen wollen. Aber vorab erstmal willkommen in der Runde. Prost.
Was?
Heute ausgestattet mit einem Fiedler, dem Erzgebirgsbier aus, ich glaube, Oberscheibe ist es. Tolles Getränk, kann ich nur empfehlen. Steigen wir mal koordiniert ein, nicht so wie sonst in unsere Podcasts, sondern Civil War. Läuft aktuell im Kino, ist von Alex Garland, heißt er, glaube ich.
Ja.
Bekannt aus?
Der ist eigentlich eher als Schreiberling mehr bekannt, wenn ich das so sage. The Beach, Leonardo DiCaprio zum Beispiel hat er geschrieben, oder hier die Horrorverfilmung 28 Days Later, 28 Weeks Later, ne? Und ich glaube, so oft war er noch gar nicht so Direktor, ne? Und die hat er beides gemacht. Er hat das Drehbuch geschrieben und war auch noch Direktor vom Film, ne? Produktionsfirma war A24. Das ist, sagen wir mal, mehr ein Arthouse-Produktionsfirma, ne? Also für Leute, die ins Kino gehen wollen und nach dem Kinobesuch auch was mitnehmen wollen, ne?
Französische Untertitel,
oder? so ungefähr in der Art, ne? Da geht's. Und ja.
Hat euch der gute Garland vorher was gesagt?
Also mir gar nicht. Also überhaupt kann ich gar nicht. Ich habe zwar die Filme gesehen hier, The Beach und 28, aber da hätte ich auch nie drauf geguckt, wer das Drehbuch da geschrieben hat. Also.
Nee, weil das war auch so ein Ding auf Twitter, wo ich geschrieben habe, dass ich sehr vorab sehr kritisch bin, was mich da erwartet, weil es so typisches Bürgerkriegsszenario, irgendwie so halbe Postapokalypse irgendwie. Und da schrieb aber auch jemand von Alex Garland, kommen gute Sachen, ist viel zu halten, wird bestimmt gut werden. Mhm. Scheint also jemand zu sein, der durchaus, also ich bin ja nun kein Filmexperte, muss ich vorweg sagen.
Scheint ja, aber jemand auch zu sein. Das hast du jetzt vergessen zu erwähnen, aber der hat ja auch das Drehbuch zu Dread geschrieben, eine Comicverfilmung.
Aber der neuere, der hatte
genau, hier nicht den aus dem, hier mit Sylvester Stallone ist das, ne?
Ja, der neuere, naja, gut, okay.
Dem ja auch unterstellt wurde, dass er faschistische Motive bespielen würde, weil eben dieser Dredd, der Judge, der Richter sozusagen, kein Erbarmen bei Kriminellen kennt und die dann einfach vor Ort direkt hinrichtet.
Aber ein Motiv, das wir auch in diesem Film wiederfinden werden, gewissermaßen. Ja. Civil War, wie gesagt, läuft aktuell im Kino. Ich weiß nicht, wer von euch ihn schon gesehen hat. Steigen wir mal ein, worum geht's eigentlich? Was ist der Inhalt des Films? Ich meine, wenn man Civil War hört, dann könnte man sich jetzt einiges darunter vorstellen. Es geht um einen Bürgerkrieg in den USA.
Und von schon wem? Wieder.
Schon wieder. Interessant ist ja nur, von wem der geführt wird.
Ja, es gibt also der Spalt in der Gesellschaft ist real. Wir haben also die USA, aber die USA sind nur noch ein paar der Staaten, hauptsächlich eben im Nordosten der heutigen Vereinigten Staaten und sind in einem Krieg gegen andere Parteien und die wichtigste Partei davon ist diese Western Front, bestehend eben aus den Staaten Texas und Kalifornien. Es ist ein Bürgerkrieg, der auf dem Boden der USA ausgefochten wird, also ganz klassisch mit Soldaten hin und her und Panzern und Humvees und gleich zu Beginn wird eben durch eine Ansprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten eben vermittelt, dass es den Vereinigten Staaten ja total gut geht, dass sie vorm Sieg stehen Und dann
in Regierungstruppen sozusagen.
Genau, im Verlauf des Films merkt man, ja, ist vielleicht doch nicht so, sondern diese Western Front-Typen sind kurz davor, das Weiße Haus zu erobern. Und das ist sozusagen das Hintergrundsetting für diesen Film, in der eben es eigentlich gar nicht so sehr um den Civil War, um den Bürgerkrieg in seiner militärischen Dimension geht, sondern hauptsächlich eigentlich um vier Journalisten, Fotojournalisten, die zu Beginn eben in New York den Plan fassen, doch nach Washington D.C. zu fahren und dort den Präsidenten zu interviewen. Solange es noch geht, weil die Stadt unter Belagerung steht.
Mhm. Also interessant ist ja, Stichwort Bürgerkrieg, ist natürlich nicht so, wie man sich das, oder nicht so, wie ich es mir zunächst vorgestellt hätte. Bürgerkrieg hat ja meistens so was Guerilla-artiges. Mhm. Also ich will jetzt nicht gleich sagen, irgendwelche Leute mit Steinschleudern, aber wenn man an so Bürgerkriege in Afrika oder so denkt, ja, schlecht ausgestattet, irgendwelche Rebellen kämpfen gegen die Regierungstruppen, es gibt Hinterhalte, das ist so eine Geschichte, wo irgendwelche Leute mit AK-47 und Panzerfausten in irgendwelchen Häusern sitzen und sowas. Also, und wir haben es ja hier im Grunde genommen, das ist ganz interessant, vielleicht damit zu tun, dass also auch diese Western Front über Hubschrauber verfügt, über Flugzeuge verfügt, über Panzer, über ganz schweres Militär. Also das ist im Grunde genommen wie eigentlich zwei Staaten gegeneinander, ne? Nur eben auf dem Boden der USA. Gut, das ist bei der USA vielleicht auch ein halbwegs realistisches Szenario möglicherweise, weiß ich nicht. Das
ist ja auch schon bekannt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von 1860. Also es ist ja auch so ein bisschen das, woran so angelehnt ist intellektuell, was heißt intellektuell, aber so die Vorlage, also diesen amerikanischen Bürgerkrieg aus dem 19. Jahrhundert, der ist ja in den USA durchaus noch präsent und so hat es sich ja im Prinzip auch abgespalten, indem nämlich einige Staaten gesagt haben, wir machen da nicht mit. Aber wie gesagt, das ist eigentlich irrelevant, weil es für den Film auch, ich habe das erst so am Ende begriffen, wer dann eigentlich die Western Front sind und wer die Vereinigten Staaten sind. Also schon klar, dass der Präsident eben zu den Vereinigten Staaten gehört, das ist klar. Aber es ist eigentlich komplett irrelevant. Also du bist auch, wenn du irgendeinen Uniformierten da siehst, fragst dich erstmal, zu wem könnten die gehören? Aber der Film erlaubt da eigentlich keine Zuordnung.
Wobei, er hat das ja auch erst auch dann der zweiten Hälfte mehr oder weniger aufgelöst. Du hast eigentlich bis über die Hälfte gar nicht richtig gewusst, wie sind die Western Front eigentlich ausgestattet, weil du hattest am Anfang das Guerilla-Szenario hattest du ja am Anfang auch. Ja, die schießen sich da mit den Regierungstruppen, die haben Hawaii-Hemden an, die haben das M16 im Anschlag. Man denkt erstmal so, sieht eigentlich eher aus wie eine gut ausgerüstete Bürgerwehr.
Stimmt,
ja. Und bis zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich auch nur gehört, dass die Regierungstruppen eigentlich am Gewinnen sind. Dann siehst du so die Guerilla-Typen und denkst dir so, könnte vielleicht stimmen, wenn die alle bloß so ausgestattet sind. Und dann macht der Film dann quasi so kurz vor Ende quasi nochmal eine komplette Wendung, wo die sich in Charlottesville treffen. Das war so der Truppenplatz, wo die sich alle nochmal gesammelt haben, bis zur letzten Schlacht ging. Und dann hast du halt gesehen, die waren halt technologisch, also 1A ausgestattet, ne? Also es war ja eine riesige Armee.
Ja, und interessant ist, dass wir es ja hier auch irgendwie mit so einer gesetzlosen Gegend dann zu tun haben. Also das hat schon so postapokalyptische Zombie-Film-mäßige Anklänge mitunter, dass die eben mit ihrem Auto eben diese Reise antreten und immer nicht wissen, bei jedem, auf den sie treffen. Also das hat ja der Regisseur anscheinend bewusst so gesetzt. Wir haben ja diese Szene mit der Tankstelle, wo sie eben tanken wollen. Wir haben dann aber auch später diese Szene, die im Trailer auch vorkommt, auf diesem Feld, die relativ interessant ist, also wo dieses Grab, dieses Massengrab gewissermaßen dann da ist. Und die sind halt Journalisten und treffen immer auf irgendwelche Leute und wissen gar nicht, wie ist jetzt eigentlich hier der Zustand. Also wir haben es also auch mit den USA zu tun, in denen sozusagen dann Unruhe herrscht. Also du weißt gar nicht, bei jedem, auf den du triffst, weißt du nicht, ob der dich umbringen will.
Ja. Das wird aber eben, glaube ich, auch durch den Film halt unterstützt. Also es soll jetzt nicht so sein, als würde man das wie das bei Bürgerkriegs, also American Civil War, Western-Filme oft so ist, aufgeladen wird, die Südstaaten, das sind die Bösen, das sind die Rassisten und die Nordstaaten sind die Demokraten, sondern es ist halt dezidiert so, okay, die tragen jetzt alle diese amerikanischen Multicam-Uniformen, könnte jetzt einer von Western Front sein, es gibt ja auch noch zwei andere Staatenbünde in den USA in dem Film, die nur kurz erwähnt werden, könnte genauso gut einer von denen sein. Es ist nicht erkennbar, es wird ja auch dargestellt, die Western Front sind Texas und Kalifornien, die zwei ja, vielleicht gegensätzlichsten Staaten in den USA, dass das nicht ideologisch aufgeladen ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, gut, das sind jetzt die Rassisten und die kämpfen gegen die liberalen Guten, sondern du hast irgendwelche uniformierten Typen und die schießen irgendwo in den Wald rein und da schießt es irgendwo zurück. Und das wird ja auch durch eine Szene anschaulich beschrieben, wo eben so Scharfschützen auf ein Haus anhalten, wovon sie wiederum beschossen werden. Und genau, da fragen die Journalisten, befragen diese Typen eben, auf wen schießt ihr da überhaupt? Ja, und dann antworten die, ist uns scheißegal, da schießt einer auf uns und wir schießen zurück. So einfach ist das.
Und hier hat man ja auch, das ist uns, glaube ich, gleich aufgefallen im Kino, die haben gefärbte Haare, ne? Diese zwei Scharfschützen, also der Scharfschütze und der Spotter heißt der, glaube ich, ne? Der ihn da irgendwie unterstützt oder so. Und die haben, glaube ich, hier lackierte Fingernägel.
Farbe spielt auf jeden Fall viel eine Rolle. Man sieht es immer in den Screenshots, die Langaufnahmen oder so. Man sieht immer irgendwo bunte Farben auch an den Hauswänden und so. Genau können wir es dem Western Front natürlich nicht zuordnen. Wer weiß, was er damit noch genau sagen wollte.
Ja.
Aber es fällt auf jeden Fall tierisch auf im Film.
Also es wird auf jeden Fall wieder Leute geben, die sagen, dass die Western Front für so eine woke, linksliberale Armee steht. Unter anderem natürlich sinnbildlich an dieser Szene dann, aber da können wir wieder auf unsere Diskussion von Fallout zurückkommen, ganz am Ende, wo sozusagen das Kapitol gestürmt wird, haben wir das Weiße Haus gestürmt wird, haben wir es zu tun mit einer schwarzen Oberbefehlshaberin, weiß nicht, welchen Rang die da nun hat oder was, aber da würde Volker jetzt vermutlich zu Recht wieder einwerfen, naja, das spiegelt eben das amerikanische, Militär wieder auch, aber man hat schon an manchen Stellen so ein bisschen das Gefühl, dass die Western Front irgendwie sowas Progressives darstellen soll. Andererseits, und darüber werden wir aber im Laufe noch sprechen, geht die ja durchaus relativ rabiat mit ihren Gegnern um. Setzen wir aber erstmal fort. Wir sind aufs Wesentliche, glaube ich, noch nicht eingegangen, beziehungsweise haben es nur angeschnitten. Das Volker hat sozusagen den Hintergrund, das Setting beschrieben, in welcher Welt spielt sozusagen der Film Civil War. Das wirklich Eigentliche ist dann aber, dass du hast gesagt, Volker, vier Fotojournalisten auf eine mehr oder minder skurrile Art und Weise irgendwie zusammenstoßen und dann am Ende in einem SUV zusammen landen. Und da setzt das Ganze eigentlich ein. Wir haben es, ich weiß nicht, das ist ja auch eine Frage, die du notiert hast, mit was zu tun haben. Wir haben es auf jeden Fall vom Grundcharakter ganz eindeutig natürlich mit so einer Art Roadmovie zu tun. Also mit einem Film, der zumindest, wo die Protagonisten, sagen wir mal, gefühlt 50% des Films im Auto sitzen. Also wo man könnte jetzt auch über das Thema Heldenreise sprechen irgendwie, aber das sind vier Fotojournalisten, die, glaube ich, vergleichsweise holzschnittartig auch als Charaktere dargestellt werden.
Ne? Wobei sind ja auch nicht alles Fotojournalisten, ne?
Sondern?
Kirsten Dunst ist die Fotojournalistin. Dann dieser Joel
kommt mir
eigentlich so vor, als ob er Moderator ist, weil er will ja das Interview führen eigentlich mit dem Präsidenten.
Die scheinen ja auch zusammenzuarbeiten.
Genau. Und er wirkt eigentlich eher so wie so eine Art grobschlächtiger Gehilfe. Er fährt das Auto, er kümmert sich um die Gespräche mit irgendwelchen, was weiß ich, er kümmert sich anscheinend irgendwie ums Tanken und um irgendwelche. Also er wirkt so ein bisschen
Hilfsarbeiter, mehr oder weniger. Ich denke schon, er hat.
Finde ich schlimm, dass sie da also einen Brasilianer besetzt haben, ja, also einen Südamerikaner.
Dann hast du noch die Jessie mit dem Auto sitzen, genau. Das ist halt eine ganz junge, die möchte unbedingt Kriegsfotografin werden.
Und für sie ist eben diese Lee, gespielt von Kirsten Dunst, auch
die Heldin.
Die Heldin, genau, die sie vorher nur aus irgendwelchen Magazinen kannte für ihre Fotoreportagen. Und die, zu der sie jetzt aufblickt.
Und zu den Fantastic Four tut sich dann natürlich noch Sammy dazu gesellen. Das ist ein alter, schwarzer Mann, der seine besten Tage schon hinter sich hat, in denen sie eigentlich gar nicht mitnehmen wollen, weil sie schon sagen, du entkommst doch keiner Kugel. Ne?
Der anscheinend auch, da hast du auch wieder recht, kein Fotojournalist ist, sondern er ist ein klassischer Journalist. Ich glaube, an einer Stelle,
die New York Times
wird auf jeden Fall erwähnt, einmal sehr verächtlich. Er scheint, du hast recht, wir haben es gar nicht mit vier Fotojournalisten zu tun, sondern eigentlich nur mit einer Star-Fotojournalistin und praktisch der angehenden Nachfolgerin, wenn man das so sagen will.
Aufstrebendes Talent, würde
ich sagen. Ja, und wir haben es, genau, mit zwei anderen zu tun. Übrigens, dieser Sammy, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, sehr interessanter Charakter. Aber ich sag holzschnittartig, gar nicht bös gemeint, aber wir haben es, man hat hier bewusst anscheinend vier relativ unähnliche Charaktere aufeinandergesetzt. Sonst ist vielleicht auch so eine Autofahrt etwas langweilig, ne? Also man muss ja auch ein bisschen an solche Dinge denken. Ich habe es nur in einigen Rezensionen gelesen. Aber das ist irgendwie so ein Argument, was immer auch bei Fallout auch kam. Ja, die Hauptprotagonistin wirkt so holzschnittartig und der Maximus wirkt so. Ja, gut. Also ich meine, klar sind das dieser dieser Joel, der ist halt ein, irgendwie der Draufgänger-Typ, der immer jedes Mal bei jedem Schlafengehen steht irgendwie eine Flasche Schnaps in der Nähe, der den Joint sich reinzieht, der irgendwie so ein bisschen der Draufgänger-Typ ist, der das Auto fährt. Und
der ist auch geil, findet. Der ist Journalist, der weil er alles geil findet. Der findet es geil, wenn geschossen wird. Der kriegt, wie man das bei der Bundeswehr schon sagt, er kriegt einen stabilen Halbständer, wenn im Hintergrund irgendwo ein MG losgeht.
Ja.
Und also gibt es ja auch so Gewalttourismus einfach. Wird dann aber später auch relativiert, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es irgendwie holzschnittartig ist. Das hat schon mehrere Ebenen. Es ist aber jetzt auch kein Charakterdrama irgendwie, dass es eine Sigmund Freud Psychologisierung der Leute vorführt.
Muss es auch gar nicht, oder?
Nee. Sind halt ein paar Stereotypen in einem Auto auf einem Roadtrip. Kann man es ja wirklich einfach so nennen.
Man muss ja auch sagen, es geht ja nicht um Sammy oder Joel, sondern es geht um diese Fotojournalistin, das ist die Lee, die Fotos macht und schon seit 20 Jahren oder so. Und diese, wie heißt der, Jessie, die eben sozusagen ihre Nachfolge antreten will, die eben das so aufschaut und natürlich auch erstmal überrascht ist, dass ihr großes Vorbild sehr, sehr zynisch geworden ist. Weil ja zum Beispiel, das ist eben eigentlich, glaube ich, auch ein großes Thema von dem Film, dass die mal angetreten ist mit dem Motto, ich will mit meinen Fotos was verändern und jetzt ist einfach nur ziemlich viel Gewalt, ich bin ziemlich abgestumpft. Cool, dass es jetzt nicht in
den USA ist. So von wegen, das ist halt der Beruf.
Ja.
Vielleicht, um diesen Handlungsstrang noch zu Ende zu führen, die vier landen also auf mehr oder minder kuriose Art und Weise in diesem Auto und beginnen dann, wenn man das so nennen will, ihren Roadtrip gen Washington, denn sie wollen die letzten Tage des Präsidenten dokumentieren. Also ist im Grunde genommen so, dass jedem klar ist, dass irgendwann dieser Präsident in Washington fallen muss. Und die haben sozusagen den Auftrag sich gegeben, mit ihm das letzte Interview zu führen. Also dieser Joel will mit ihm das allerletzte Interview führen, was es dann geben wird. Diese Lee will das letzte Foto schießen, am besten noch, wie er tot im Graben liegt. Irgendwie.
Die wollen alle Peter eigentlich Legendenstatus erhalten.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das ist,
und sie denken eben im Laufe ihrer Reise anfangs, sie seien die Ersten, die sich dahin trauen. Weil das wird ja im Film auch mehrfach angedeutet und das ist, glaube ich, auch wichtig. In Washington sind Journalisten Feinde. Jeder, der dort als Journalist, also Presse wird immer gesagt, irgendwie dort auftaucht, der wird sofort erschossen. Also das ist sozusagen die Legende, die sich um Washington rankt und niemand weiß auch, wie es da aussieht. Da gibt es mehrere Szenen im Film, wo gefragt wird, wie kommt man da überhaupt hin? Gibt es überhaupt noch Straßen? Und sie sind sozusagen die Draufgänger, die diesen verrückten Plan fassen, zu sagen, wir machen die letzten Aufnahmen, das letzte Interview mit dem Präsidenten. Und vielleicht ohne zu viel Spoiler, sie schaffen es dann auch nach Washington und dort überschlagen sich dann sozusagen die Ereignisse. Das ist so die Rahmenhandlung, die eigentlich für sich genommen relativ, ich will nicht sagen banal ist, aber die keine besonderen sieben Handlungsstränge hat, sondern man folgt, das ist vielleicht auch ganz interessant, das ist nämlich was in vielen Filmen ja heute und in Serien gar nicht mehr so typisch ist, du bist die ganze Zeit bei denen. Du hast nicht tausende Rückblenden, du hast nicht tausende Seitenstränge, du hast nicht tausende Nebenstorys noch irgendwie, sondern du bist beschäftigt mit diesen vier Charakteren, die eigentlich wie in so einer WG irgendwie aufeinander hocken in diesem Auto und so eine eigentümliche Gruppe irgendwie auch bilden.
Du hast tatsächlich, die einzige Rückblende gibt es eigentlich nur zu Dali Smith. Also ich glaube, das ist auch die Person, die mir am Ende des Films am nächsten kennengelernt haben, weil man muss es halt einfach auch sagen, die Tiefe haben die Charaktere in dem Film nicht. Hier wird viel Spielraum gegeben, auf jeden Fall, dass man dann selbst drüber nachdenkt, wo könnte der herkommen, was könnte der für eine Geschichte haben. Du kriegst dir das alles nur mal ganz kurz am Rand mit, außer halt bei Dali Smith. Da werden halt gewisse Rückblenden, dass die schon in mehreren Kriegsgebieten war, zum Beispiel in Afrika, so sah es zumindest aus in einer Rückblende, wo halt dann irgendeinem Schwarzen ein Autoreifen über den Körper gezogen wurde und dann bei lebendigem Leib verbrannt wurde.
Torben Prager wüsste jetzt sicherlich, wie man das nennt, das hat nämlich, glaube ich, einen speziellen Namen, aber
Naja, es ist ja auch so, vielleicht kann man das noch erwähnen an der Stelle, wo wir jetzt über diese Lee sprechen, die soll wohl, und das erfahren wir im Film, auch so ein bisschen dieser Lee Miller nachempfunden sein, sagte mir jetzt vorher nichts. Ich habe das jetzt mal nebenher aufgerufen, denn wie gesagt, ich habe von ihr wenig Ahnung, ist also eine Fotojournalistin, Fotografin gewesen mit mehr oder minder Legendenstatus, die Invasion der Alliierten im Zweiten Weltkrieg begleitet hat in Deutschland und eben auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau, ich zitiere, dokumentierte. Und das wird ja auch gleich zu Beginn des Films einmal klargestellt, wo ich mir kurz dachte, oh, ist das jetzt der erste woke Moment gleich in den ersten 15 Minuten? Aber ich glaube, wir werden noch drüber sprechen, dass der Film grundsätzlich relativ unpolitisch ist. Also, dass es das, glaube ich, nicht ist. Aber sei vielleicht noch dazu gesagt, also da werden anscheinend schon gewisse, eine gewisse Anspielung ist da schon irgendwie mit drin.
Ist mit drin, aber du gehst definitiv nicht aus dem Kino raus und bist jetzt auf irgendeiner Seite gefesselt oder irgendwas.
Nee.
Das auf alle Fälle nicht.
Volker, du hast für uns die schöne Frage notiert, wovon handelt der Film eigentlich? Wir haben ja jetzt die Rahmenhandlung im Grunde genommen so ein bisschen besprochen. Ja. Wenn man die jetzt vielleicht als Zuhörer so hört und sich sagt, naja, jetzt haben die Jungs 20 Minuten erzählt, ja, klingt ganz nett, ist aber eigentlich jetzt nicht so der Brüller, fahren halt da rum und machen irgendwie Fotos. Vielleicht mal vorab die Frage an euch, habt ihr euch vor dem Film mit dem Inhalt beschäftigt oder wurdet ihr komplett überrascht?
Ich habe mich mit dem Inhalt definitiv beschäftigt, vor allem schon, wo das erste Filmplakat, glaube ich, kam und so die ersten Brocken.
Worum das ist es, dieses, die
mit der Freiheitsstatue, ja. mit den Snipern obendrauf.
Ja, und den Sandsäcken und so auf der Fackel. Genau. Ne?
Ja, das fand ich ganz gut
dann gelungen. Dann wurden dann schon so Bröckelchen, in welche Richtung das Film gehen soll. Und dann fingen ja schon die ersten Kontroversen an.
Mhm. Und in Amerika gab es ja letztes Jahr erst diesen Vorfall mit Texas in der texanischen Grenze. Mhm. Bundespolizei gegen texanische Armee oder so. Ne? Ich stecke da nicht ganz so tief drin. Und da habe ich wieder gesagt, oh, ist das jetzt der richtige Film? Wird der Film eventuell so ein Szenario befeuern? Könnte er Leute befeuern zu irgendwelchen Taten oder so? So
animieren
praktisch. Genau, animieren, genau. Das wäre ja natürlich. Und dann kam der erste Trailer und da muss ich sagen, der hat das natürlich voll erfüllt. Der Trailer war natürlich voll gespickt, nur mit den Action-Szenen, wie man es halt gewohnt ist. Ne? Das sei natürlich gesagt, der Film ist actionreich, ist aber nicht sag ich mal, der Mittelpunkt von der ganzen Szenerie.
Es ist kein klassischer Actionfilm. So. Es ist
kein Michael Bay-Film, keine schnellen Schnitte, keine schnellen Kamerabewegungen.
Ja.
Ihr dürft beruhigt
Also du sein. Wusstest gewissermaßen schon, dass es sich hier nicht um einen, ich sag mal, klassischen Kriegsfilm, also ich habe mich überhaupt nicht mit beschäftigt, also gar nicht. Ich habe doch den Trailer habe ich mir 2 Tage vorher nochmal angeschaut. Aber ich dachte, Civil War, also es geht jetzt sozusagen um den Bürgerkrieg. Also wie ist der entstanden? Mhm. Wie leben dort die Leute unter den Bedingungen? Natürlich dann auch das Politische irgendwo. Warum ist das entstanden? Du warst, glaube ich, auch nicht so wirklich vorbereitet darauf, oder?
Nee, Benny hat mir ja den Trailer geschickt und ich habe das
wie jedes ich gucke keine Trailer.
Wie jedes seine Nachrichten habe ich die erstmal 2 Wochen ignoriert, um ihm dann zuzusagen, dass wir den Film anschauen. Aber hätte er auch wirklich Trailer zu Bingo, Bongo und Bumseland schicken können und gesagt, ja gut, schauen wir halt.
Werde ich mir merken.
Ja,
Jumanji.
Bitte? Gar nicht, interessiert mich eigentlich nicht, aber muss man auch nicht.
Ist auch schön, dass diese Lee von, also fand ich schön, dass sie da Britney Spears mal wieder besetzt haben. Ja. Sie ist ein bisschen runtergekommen.
Ja, sie trägt aber gar keine Glatze.
Achso, stimmt, ja.
Macht der Britney Spears so nicht, macht die trägt nur noch Messer.
Ja. Ja. Nee, aber also du wurdest auch, Volker, gewissermaßen, ich will nicht sagen überrascht, aber
ja.
Also, und es hat mich eigentlich gefreut. Also, weil ich hatte ja sozusagen auch bei Twitter geschrieben, im Vorgriff auf unseren Kinobesuch, wie ich eben schon eingangs mal sagte, oh Mann, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so einen Bürgerkriegsfilm, wo ich dann schon fürchte, dass irgendeiner dann mit so einer amerikanischen Flagge über so einen Sandsack rennt und dann wird es so ein pathetisches Spektakel.
Wie zum Beispiel Netflix letztes oder vorletztes Jahr Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast,
Benny. Ja, ich kenne das mit Leonardo DiCaprio
Genau, so total überzogen. Ach, es gibt doch einen Donald Trump. Wie wär's, wenn wir darüber mal einen Film machen? Und dann wird Donald Trump persifliert von so einer Präsidentin, so einer Blonden mit aufgeblasenen Titten und ist total populistisch.
Mit Gerd
Wilders,
oder?
Nee, ich weiß nicht, welche
Leiche. Also ich denke, wenn Alex Garland das gewollt hätte, hätte er aus dem Nick Offerman auch einen Trump-Spiegel machen können.
Es hat schon auch Anklänge an Donald Trump und so, aber da ist
der SWR hat das ja geschrieben. Ja. Hier wird Donald Trump.
Ja, die machen sich halt auch einfach.
So von wegen hier ein Film. Die haben, glaube ich, geschrieben, so könnte Amerika unter Donald Trump aussehen. Bla bla bla. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon weit hergeholt, oder? Also die meisten Präsidentendarsteller sind doch auch immer solche geleckten.
Ja, wenn sie Trump nicht hätten, dann hätten sie vielleicht irgendeinen anderen, ich sag mal, in Ausführungsstrichen noch Autokraten nehmen können, den er vielleicht dort gespielt hätte. Ich find's schon gut, so wie er gemacht wurde.
Ja.
Viel Screentime hat er ja nicht bekommen.
Es ist halt mal, also von der Grundidee muss ich sagen, da kann man jetzt viel drüber diskutieren, aber ob das jetzt so sonderlich kreativ ist, aber ich find's gut, weil ein Film, und das muss man ja sagen, eigentlich ein Film über Fotojournalisten auf ihrer Reise, du hättest ja das Szenario auch mit Abstrichen überall anders hinsetzen können. Dann wäre es natürlich ein bisschen was anderes gewesen, wenn es in Afrika gespielt aber hätte.
Ich halte das relevant eben, dass es eben nicht in Afrika spielt. Also er heißt ja schon Civil War. Und Civil War hat ja sozusagen 2 Konnotationen. Entweder ist es ein die Betonung auf dem War, also diesen militärischen Aspekt. Das hätte, da, wie du richtig gesagt hast, das hätte auch der Film sein können. Wie wird der Krieg geführt? Gibt es Drohnen? Wem gehören die Fighter Jets? Von wo starten die? Wer hat die Atomwaffen? Wo kämpfen die überall? Welche Fronten gibt's? Was sind die sozioökonomischen Hintergründe des Konflikts? Ja klar, der Süden, der ist bevölkerungsreich, aber die Leute sind arm und müssen deswegen von, was weiß ich, leben.
Sind alle Infanteristen.
So und so ein Schwachsinn halt. Oder was heißt Schwachsinn? Aber man hätte einen Film so aufziehen können über diesen Krieg. Oder du hast eben bei Civil War eben auch die, kannst du es eben betonen auf Civil, nämlich den Bürger, der in diesem Krieg ist. Und deswegen ist es schon wichtig, dass es in den USA spielt. Mhm. Das sagt ja auch die Lee an einer Stelle, dass sie in Kriegsgebieten in Afrika und sonst wo war. Aber da war es dir emotional immer scheißegal, weil das schauen Leute zu Hause am Fernseher an, die machen den danach aus und gehen dann schlafen. So, es betrifft die einfach nicht. Und in dem Krieg, ganz besonders, sind die Amerikaner selber drin. Viele blenden das aus, das wird auch im Film dargestellt.
Ja, das ist aber auch ein interessanter Punkt.
Aber auch die Journalisten sind mit drinnen, sozusagen, als Betroffene.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Aber das ist auch ein interessanter Punkt, dass immer wieder gesagt wird, lustigerweise wird ja die Parallele dort gezogen zwischen dieser Lee und auch der Jesse, dass beide Väter von einer Farm kommen. Das eine ist Colorado, das andere ist Missouri. Hat man ja auch nicht umsonst solche Staaten gewählt. Hm. Und die tun also aber
nichtssagend sind.
Nichtssagend, aber auch als hinterwäldlerisch gelten. Also halt einfach genau. als so Farmlands halt. Und dass man dann halt sagt, okay, und ja, mein Vater, der wohnt auf einer Farm und der tut so, als gäbe es diesen Krieg gar nicht. Das heißt, es scheint jetzt auch nicht das ganze Land ergriffen zu sein, also dass wirklich sozusagen die ganzen USA in einem permanenten Kriegszustand leben und niemand irgendwie noch was machen kann, sondern, ne?
Also, das sieht man ja auch ganz schön bei der Szene, wo die halt durch halt Amerika fahren, ne? Und dann auf einmal in einem Bekleidungsgeschäft halten in einer kleinen Stadt, du hörst nichts und die steigen aus und gucken sich erstmal um, da geht eine Frau Gassi, du siehst niemanden mit Waffe groß, erstmal, ne? Und die sagen so, hier ist doch die Welt noch normal und dann fragen die die Verkäuferin, hier draußen tobt doch ein Bürgerkrieg. Geht uns nichts an. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und die da einfach so, okay, ja. Wo die dann das Geschäft verlassen, sehen sie dann aber dann doch noch zwei Scharfschützen. Also die gespielte Normalität
wird. Aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt, diese Szene, weil ich das durchaus für realistisch halte. Also dass wenn es in so riesigen Staat einfach Konfliktparteien gibt, die gegeneinander kämpfen, das also durchaus sein kann, dass es da nicht überall irgendwie Idealisten gibt.
Der Staat muss ja nicht groß sein. In der Ukraine ist es ja auch so, dass dann in Lemberg eben noch Konzerte stattfinden.
Genau, oder das war ja das Erste, woran ich gedacht habe, wo ich die Szene gesehen habe. In der Ukraine, im Osten wird gekämpft und auf der anderen Seite gehen die Leute noch ganz normal in die Disco.
Als ob und das ist die Frage, ob das auch die Definition eines modernen Bürgerkriegs ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bürgerkriege mal anders ausgesehen haben. Ne? Also im Hinblick darauf, jetzt mal jeden Idealismus beiseite gelassen, jetzt nicht jeder junge Mann eilt zur Waffe, Erster Weltkrieg mäßig oder so. Alle sind beseelt vom nationalen Geist oder so, sondern
in der heutigen Zeit sowieso nicht.
Nee, aber ist ein gutes Beispiel, also dass es einfach dort Konfliktparteien gibt und andere Leute einfach sagen, hoffentlich überleben wir das und danach gibt es wieder fließend Wasser und Strom oder was auch immer. Finde ich in dem Film eigentlich ganz schön dargestellt, muss man sagen. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Punkt. Man muss die Frage stellen, ob im Zentrum tatsächlich dieser Bürgerkrieg steht oder nicht auch die Frage nach Journalismus, nach dem Journalismus, modernen Journalismus, beziehungsweise das sind so Sachen, die man natürlich in mehreren Rezensionen jetzt gelesen hat. Muss man sich jetzt fragen, wie nahe das liegt, in Anführungszeichen die Macht der Medien, die Arbeitsweise der Medien,
die vierte Gewalt,
die Frage der Moral. Das ist ja schon interessant. Ist eine Sache, die mir während des Films nicht so extrem, also ich meine, es wird einem natürlich schon aufgenötigt. Aber jetzt im Nachgang, im Nachdenken schon natürlich klar. Also,
deswegen meinte ich ja das mit diesem Civil War, also dieser Beteiligung der Bürger zum Krieg. Du hast eben diese Leute, denen der Krieg scheißegal ist. Du hast natürlich auch Leute, die eine Motivation haben, in diesem Krieg zu kämpfen. Das sieht man ja auch am Ende, wo es hauptsächlich darum geht, wer legt den Präsidenten um.
Ja.
Dass natürlich auch die Journalisten in einem Verhältnis zu dem Krieg stehen. Und das ist ja an dieser Lee ganz gut dargestellt, die, deren eben die Kriege in Südafrika oder sonst wo scheißegal sind, emotional, dass man natürlich über sowas auch abstumpft. Aber dass in dem Land, in dem du selber aufgewachsen bist, das Verhältnis natürlich ein anderes ist zwischen dir und dem Krieg.
Wobei sie ja schon auch darstellt, ich meine, es gibt ja gleich am Anfang diese Szene, wo sie dann so in der Badewanne, ich will nicht sagen halb zusammenbricht, aber so sinniert, wo ja diese Bilder im Kopf entstehen. Eben das, was ihr schon erwähnt habt mit diesem Schwarzen, der da in diesem Reifen angezündet wird, ja, und irgendeiner wird irgendwie totgeschlagen und sowas. Also da haben sie bewusst einige sehr krasse Kriegsverbrechen, also eindeutig Kriegsverbrechen, reingeschnitten. Und wo man sozusagen von Anfang an schon gesagt bekommt, diese Lee, Kirsten Dunst, ist hier, die ist fertig, die ist durch. Die ist ein, gewissermaßen wird sie als Wrack dargestellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr äußeres Erscheinungsbild, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, sie ist ja nie geschminkt.
Ja.
Sie ist ja nie hergerichtet. Sie hat immer sehr funktionsmäßige Kleidung an.
Ja.
Sie wirkt ein bisschen aufgedunsen, ohne der guten Dame jetzt zu nahe zu treten. Die ist ja auch schon das eine oder andere Jährchen älter. Sie hat immer strubbelige Haare. Also sie wird jetzt nicht bewusst irgendwie sonderlich sexy dargestellt. Ich meine, das ist ja bei der Fallout-Serie, schreibt einer, da reist du irgendwie ohne Wasser und ohne Sachen, weiß ich nicht, ein paar Wochen durch die Wüste und erlebst die schlimmsten Tage deines Lebens, siehst aber immer noch so aus wie aus dem Ei gepellt.
Also Fallout lässt dich nicht los heute,
ja? Nee, ja, das sind so ein paar Parallelen tatsächlich. Und sie hat ja so ein bisschen dann auch, ich will nicht sagen so ein Doppelkinn, aber sie wirkt einfach nicht attraktiv.
Nee, das ist aber auch so gewollt. Man merkt auch, über die ganze Strecke des Films macht er immer wieder, ich sag mal, Porträt von ihrem Kopf. Er wird immer wieder
generell
Großaufnahme gezeigt.
Ne? Generell das Thema Porträts ist ja übermächtig.
Ja.
Also dadurch, dass ja sozusagen versucht wird, die Fotokamera durch die Videokamera zu verlängern. Also zu sagen, die Videokamera will ja praktisch immer das zeigen, was sie mit ihren teilweise ja noch analogen Kameras, hier diese Nikon, aufzeichnen. Du hast ja ganz oft solche Fotoszenen reingeschnitten und du hast so viele, wie man glaube ich sagt, Close-Ups, also Porträtaufnahmen, Nahaufnahmen, das hast du ganz selten in so Filmen, ne? Dass du wirklich auf die Gesichter der Leute, die Emotionen ja auch, zum Beispiel als da diese asiatischen Kollegen erschossen werden, hast du ja die Szene, wie dieser Joel dann anfängt zu schreien und wie der dann emotional wird und sich besäuft und sich dann hinlegt zum Schlafen und also weil gesagt wird, die Charaktere werden zu einseitig und so. Die Aufnahmen dieser Menschen sind schon krass. Und du hast ja auch, diese Jessie fotografiert ja auch im Laufe ihrer Reise immer wieder ihr Idol. Also auch die anderen beiden Journalisten, aber vor allem ihr Idol, während sie fotografiert, während sie im Auto sitzen, während sie schlafen. Das heißt, du folgst auch irgendwie so einer Dokumentation über die Dokumentation, zumindest so minimal. Und das ist sehr interessant. Also es geht im Kern doch eigentlich auch um den Bürgerkrieg, aber der ist eben nur der Rahmen für diese Journalismus-Story, wenn du so willst. Oder gehe ich da zu weit?
Nee, es gibt eine Schlüsselszene, das ist die an der Tankstelle.
Ja, genau. Ja.
Wo
ja.
eben diese Jesse sich von so einem
Redneck
Billy. Aber auch eben, ja, im Prinzip sind es auch nur Leute, die sich verteidigen wollen. Wird ja auch gesagt, da gehen sie eben zu Plünderern, die sie aufgehängt haben, die noch leben.
Angebliche Plünderer, ja.
Ja, weiß man nicht, aber es wird eben nicht.
Nee, er hat ganz kurz überlegt, wo er das Plünderer gesagt hat.
Ne? Und er hat auch gesagt, der Typ hat mich in der Schule schon immer gemobbt. Aber ja,
das
war es schön. Ist auf jeden Fall doppeldeutig, aber ist auch egal.
Es ist auf jeden Fall nicht ganz klar und man könnte jetzt erwarten, das ist ja auch die Reaktion von der Jessie, dann erstmal darum zu bitten, dass die Leute eben freigelassen werden. Aber diese Lee ist in dem Moment halt gnadenlos als Journalistin. Die sagt zu dem Redneck mit der Knarre, stell dich doch mal nebenhin, ich will dich fotografieren. Und fotografiert sie ihn mit den zwei Typen eben.
Die halt stark bluten und dann, muss man vielleicht noch sagen, mit ihren Händen an so Haken festgebunden sind. Genau,
halb, also im Prinzip aus dem letzten Loch pfeifen.
Ja.
Und statt da irgendwie was von Moral und gibt es ja auch ganz viele Szenen, wo eben eine Bombe explodiert ist und Tote und Verwundete am Boden liegen und sie erstmal die Fotos macht, wo dann natürlich die Frage ist, müsste man den Leuten nicht erst helfen? Nee, ihre Aufgabe ist, Fotos zu machen. Das ist ihr Beruf, ihr Selbstverständnis auch in einem Konfliktgebiet. Wir machen die Fotos. Und das war, glaube ich, auch, deswegen ist die Szene so wichtig. um ihr Verhältnis zum Krieg darzustellen und eben auch, dass so Leute wie die Jessie eben ganz anders rangehen
an, naja, ich denke an solche auch noch, Dinge. Ja. Ich denke aber auch, sie weiß auch durch andere Konflikte, dass man mit solchen Leuten, ne, auch einfach auch nicht diskutieren braucht, dass, weil die Stimmung auch ganz schnell umschwenken kann. Und wenn die jetzt noch gesagt hätte, hier, tu die Leute losbinden oder so, dass die vielleicht dann sagen, ich erschieße dich gleich oder so. Ne?
Passiert also, ja dann auch.
Die hat ja dann eher zugesprochen, komm, wir machen ein schönes Foto, hä? Das ist was Cooles. Und hat dann richtig posiert, ne, vor diesen
Kennt man ja Menschen. Auch. Ist ja auch, sind so klassische Szenen, die man aus afrikanischen Ländern auch kennt, wo diese Fotojournalisten Fotos machen, wie sich dann Leute mit abgeschnittenen Köpfen und so brüsten. Also auch, so, auch im IS-Stil oder so.
Man könnte ja auch argumentieren, ganz einfach, als jemand, der im Kriegsgebiet gewesen ist, in Afrika oder so, weißt du, dass so Einzelschicksale, das ist okay, wenn man da für sich selber vielleicht sagt, gut, ich habe das und das erreicht, aber auf einer großen Skala ist es ja egal, wenn, weiß ich nicht, King Kony im nächsten Buschdorf dann 10.000 von der und der Ethnie.
Aber das ist doch ein furchtbar interessanter Punkt auch fürs Politische, weil wenn wir auf die Journalisten in der Bundesrepublik blicken, wenn wir mal so Stichwörter wie Zeit fallen lassen wollen, auch gerade die Fotografen sind doch immer oder meistens der verlängerte Arm des Establishments. Also wirklich jetzt mal vereinfacht gesagt, du hast Fotografen, die sind im Grunde genommen Politaktivisten. Du hast Journalisten, die sind Politaktivisten. Ich will jetzt niemanden von diesen Schweinen den Gefallen tun und ihren Namen nennen. Das würde die wieder aufwerten. Aber wir hatten ja in den letzten Jahren durch unsere Arbeit immer wieder mit Leuten zu tun, die sich Journalisten nennen, die aber im Endeffekt Berufsschnüffler sind, die deine Eltern anrufen, um Sachen über dich rauszufinden, die an deiner Schule auftauchen und Lehrer befragen, die vielleicht bei dir vor der Haustür stehen und heimlich durch dein Schlafzimmerfenster fotografieren. Wir denken hier an so Aktionen wie bei Björn Höcke zu Hause mit diesem vermeintlichen Denkmal im Garten und so weiter. Also du hast praktisch die Grenze des Ethischen, haben viele Journalisten sozusagen übertreten und sind im Grunde genommen zu Politaktivisten geworden, die eigentlich dafür da sind, ein Weltbild zu transportieren, ein System zu schützen und zu sagen, ja, wir haben jetzt beispielsweise, wenn man das mal exemplarisch nennen will, den Aufstieg der AfD, den erleben wir jetzt alle und das ist der Weg ins nächste Dachau oder sowas, das müssen wir jetzt verhindern und deswegen enthüllen wir halt die Geschichte beispielsweise von Benedikt Kaiser, einem unserer Autoren oder was auch immer.
Maximilian Krah.
Jetzt sowas, wieder, ne? Genau, und das ist halt, also unabhängig, dass natürlich auch Journalismus investigativ sein darf, also dass sowas wie Krah prinzipiell natürlich enthüllt werden darf, wenn da was dran ist. Aber da haben wir es mit Sachen zu tun. Und der Großvater, der war angeblich bei der NSDAP und sein Sohn macht das und seine Ex-Frau macht jenes. Also wir haben es hier mit Politaktivismus zu tun, wohingegen wir es bei diesen Kriegsberichterstattern, bei diesen Fotojournalisten, so im Peter Scholl-Latour-Stil irgendwie mit Leuten zu tun haben, wo man jetzt viel reininterpretieren kann, wollen die verstehen, wollen die einen Preis gewinnen, was auch immer wollen die eigentlich. Aber die sind nicht im Dienste eines Systems unterwegs. Die würden genauso mit der Western Front rumlaufen, wie sie mit dem Präsidenten rumlaufen würden, wie sie mit einem afrikanischen Massenmörder und Vergewaltiger rumlaufen, solange sie eben diese Fotos kriegen. Da spielt Moral, persönliche Abneigung, Zuneigung, spielt da keine Rolle. Das sind keine Politaktivisten.
Ja, die haben auch im Endeffekt auch keine Handhabe. Die verkaufen ja die Fotos eher an den Netzbietenden, zumindest hier Reuters und so. Die verkaufen dann an die Medienagenturen.
Genau, ja.
Und am Endeffekt können die sowieso nicht entscheiden, welche Überschrift dann oben bei der Zeitung steht oder welcher Artikel dazu kommt. Das könnte vielleicht Kontrakt zu ihrer Meinung sein. Aber im Endeffekt ist es denen doch dann auch scheißegal.
Aber das ist ein interessantes Bild, finde ja. ich, des Journalismus, den man aus der Bundesrepublik eben selten kennt. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich fand auch eine ganz, ganz interessante Szene. Wir hatten es eben beim Essen kurz gehabt, als sie bei dieser Hausstürmung gewissermaßen mitlaufen und dann Gefangene genommen werden. Das sind ja auch, glaube ich, Teile der Western Front in diesen Hawaii-Hemden, du hast gesagt. Oder es sind, man weiß es eigentlich gar nicht.
Genau, ich würde nicht sagen, dass man die zuordnen kann.
Es sind irgendwelche Kämpfer, aber es sind anscheinend keine Regierungstruppen. Und die holen dort drei Gefangene, also nehmen drei Menschen gefangen, setzen denen, glaube ich, solche, ich glaube, sie haben ihnen Säcke auf den Kopf gezogen, ne?
Ich dachte aber, dass sie am Anfang gefragt haben, ob die Western Front sind, die mit den Hawaii-Hemden, die dann ja gesagt haben.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Vielleicht sind die nicht genau zugehörig, aber die kämpfen auf jeden Fall für die Ziele der
Western Front. Es sind irgendwelche Rebellen, ne? oder sowas. Und die erschießen dann ja, das darf man, glaube ich, schon sagen, diese drei Geiseln, auf eine ziemlich unzivilisierte Art und Weise. Das heißt, die halten da mit dem MG drauf und du siehst den MG-Schützen, wie er in so einer Art, in so einer Slow-Mo so schreit, also so martialisch, ja, ich knall die jetzt ab. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, und das fand ich so unfassbar gut gemacht, dass dieser Joel, der Abgefuckteste, der hat sich mit dem Anführer dieses Trupps am Rande unterhalten und so gescherzt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er sogar eine Schnapsflasche in der Hand hatte. Jedenfalls hat er mit dem so Witze gemacht und den auch so kumpelmäßig so am Oberarm gefasst irgendwie. Und die haben da so rumgescherzt. So, ach und ja, und dann rauchen wir noch eine und dann geht's dann weiter. Und haben sich Geschichten erzählt, während 5 Meter weiter 3 Menschen im Grunde genommen zu Klump geschossen wurden. Und das ist genau das, was Volker im Grunde genommen dann auch ausgeführt hat. Die sind halt wirklich einfach mega stumpf. Also das, ich glaube, die Jessie machte dann noch Fotos davon.
Genau.
Und da wird halt dieser Zwiespalt oder dieser Dualismus irgendwie aufgezeigt. Die junge Journalistin, die noch von allem total mitgenommen wird und schockiert ist und total, der das total nahe geht, und dann diese Truppe, die irgendwie einfach so daneben steht. Ich meine, die laufen ja auch durch dieses Haus hoch und da ist ja ein wehrloser Mann, der sagt irgendwie, er schießt mich nicht, der schreit ja schon so, wo du immer lachen musstest, weil du gedacht hast, das wäre so eine Schwulenszene, die gleich kommt. Und dann wird er ja einfach abgeknallt. Also ohne Wenn und Aber kriegt er einen Kopfschuss, ohne mit dem irgendwie zu diskutieren oder irgendwas zu fragen. Und die Journalisten laufen halt mit und machen halt Fotos und denken sich halt so, ja gut, und danach gibt es halt ein Zigarettchen und ein Schlückchen Schnaps und dann geht's halt weiter.
Ich fand die Szene auch dahingehend gut, weil wir, glaube ich, 10 Minuten vorher oder so, oder 15 Minuten vorher, haben wir ja erfahren, dass der Präsident, ne, auch auf eigene Amerikaner mit Flugangriffen, also seine eigenen Leute beschossen hat. Ne? Mhm. Also wir sind erst mal von dem Bild ausgegangen, okay, der Böse, der macht Kriegsverbrechen, tut seine eigenen Leute umschießen. Und da war dann auch der Wendepunkt, wo man auch sagt, okay, hier werden auf beiden Seiten wird nicht mit der zarten Hand gerichtet, sondern hier geht es wirklich ums nackte Überleben und hier werden noch keine Gefangenen gemacht, weil die wahrscheinlich niemanden nützen. Ne? Mhm. Das fand ich schon ganz gut, dass man dann noch gleich sieht, hier wird nicht der Moralapostel gespielt, dass nur die eine Seite Scheiße baut.
Ne? Ja, das ist sehr interessant. Ne? Also die Western Front ist ja im Grunde genommen, also da wird einfach jeder gnadenlos niedergemäht.
Ja, also ohne, wahrscheinlich bei der anderen genauso. Also.
Das wissen wir nicht, aber ist anzunehmen, ja.
Die sagen dann halt, wie oder ihr, ne? So wie soll das im Krieg?
Aber das ist halt schon interessant, weil wir es ja gerade bei den USA mit der Nation zu tun haben, die ja alle ihre auswärtigen Kriege immer mit Moral begründet hat, mit Gut und Böse. Wir sind die Welt des Hellen gegen beispielsweise natürlich 9-11 ist ja der Klassiker, wo das sozusagen wieder richtig begonnen hat. Wir kämpfen gegen die Mächte des Bösen, die Mächte des Teufels, manchmal sogar religiös begründet, ne? Gegen die Menschenschlechter, und was es da alles ging, Gaddafi und Osama bin Laden, und das sind Vergewaltiger und Killer und Mörder, und wir sind die USA, wir sind so das leuchtende Beispiel. Und plötzlich haut dir der Garland dann eigentlich so einen amerikanischen Bürgerkriegsfilm um die Ohren, in dem ja Gut und Böse, ich will nicht sagen, keine Rolle spielen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also man kann jetzt nicht sagen, wer ist gut, wer ist böse? Gibt's das überhaupt? Eigentlich sind alle irgendwie skrupellos. Vom Journalisten bis zum einfachen Hawaii-Hemd Johnny, der irgendwelche Leute über den Haufen schießt, bis hin zum Präsidenten, ist es eigentlich ein kaltblütiges Morden.
Naja, man erfährt ja direkt in dem Film auch eigentlich noch nicht direkt immer die Beweggründe. Ne? Also man weiß, was man, die Infos, die man aus dem Film weiß, ist halt, dass der Präsident sich zu einer dritten Amtszeit mehr oder weniger geputscht hat. Mhm. Er hat das FBI aufgelöst und wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, er hat wohl auf die eigene Zivilbevölkerung Raketenangriffe gemacht. Warum die Raketenangriffe, wird auch nicht gesagt. Und warum jetzt eigentlich auch die Western Front, warum sich gerade das liberale Kalifornien mit dem konservativen Texas da irgendwie zusammengeschlossen hat, um da Krieg gegen gegen die Präsidenten zu führen. Das wird ja in dem Film eigentlich fast so gut wie gar nicht thematisiert. Alles so Freiraum, wo noch ein bisschen Spielraum ist, was man da sagen könnte oder denken könnte. Ich finde das auch richtig, dass es definitiv keine getrennte Linie zwischen Gut und Böse gibt.
Aber meint ihr, das ist eine der Stärken des Films?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also das ist sozusagen, ist aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ist das was Besonderes in der heutigen Zeit oder überdramatisiert man das?
Es wäre nahegelegen, dieses Civil War-Thema aufzugreifen, um eben, was wir vorhin hatten, Donald Trump, was ist, wenn er wirklich, was ja auch bei diesem Kapitolputsch angeblich so wichtig war, was ist, wenn er wirklich versucht, sich mit Gewalt an der Macht zu halten? Was ist, wenn er die Macht über den roten Knopf ist? Das ist ja also wirklich glaube ich, in den USA ein breit diskutiertes Thema, jetzt, wo wieder mal eine Wahl ansteht. ist der Faschismus wieder im Kommen offensichtlich, was auch immer man darunter eben bezeichnet. Das heißt, es wäre sehr, sehr einfach gewesen, dieses Civil War-Thema jetzt politisch, realpolitisch aufzuladen mit, okay, da ist der Präsident, der sieht so ein bisschen aus wie Donald Trump, der will nicht von der Macht lassen, der hat so rassistische Rednecks in seiner Unterstützerschaft, die auf dem Land morden und Massengräber anrichten und das alles passiert also. Und auf der anderen Seite sind halt die guten Amerikaner, die nicht zusehen wollen, wie ihre Republik verkommt und die sind sehr divers und die kämpfen jetzt gegen den. Das wäre sehr, sehr einfach gewesen.
Aber ist es nicht so irgendwie?
Nee, nicht so.
Das ist eine Frage. Also weil die Darstellung, wie du sie beschrieben hast, gibt's ja schon. Das hast du ja jetzt nicht an Haaren herbeigezogen. Ja, aber
du kannst es nicht immer übersetzen. Es ist ja unbestritten, dass es in den USA Rassisten gibt. Genauso wie es in den USA Leute mit bunten Haaren gibt. Das ist ja einfach so.
Ja.
Aber du kannst die ja nie irgendwie einordnen. Mhm. Zu welcher Truppe gehören die jetzt? Wie verhält sich die Ideologie dieser Western Front zu diesen Typen jetzt? Mhm. Genau, du kannst nicht sagen, sind die jetzt auf eigene Rechnung unterwegs oder sind die in offiziellen Auftrag unterwegs? Das weiß man einfach nicht. Mhm. Und das ist ja auch der Inbegriff von so einem Bürgerkrieg, dass es eben drunter und drüber gibt, dass eben irgendwelche Vereine sich auch selbstständig machen und dann durch die Walachei ziehen und ihr eigenes Ding ausfechten. Eben auch ein ganz, ganz interessanter Vergleich. Ich habe das kurz noch im Kino gesagt, Apocalypse Now ist der Vietnamkrieg war zur Zeit, als Apocalypse Now gedreht worden war, eben der Konflikt, der die USA beschäftigt hat, auch wenn er schon so gut wie zu Ende war. Der ist aber sozusagen der bietet das Podium, um was anderes darzustellen. Und in Apocalypse Now ist es ja auch so, dass es geht nicht darum, hier Truppenverband dahin und dann greifen die da an und die zweite Kompanie wird dann eingeschlossen, dann kommen Hubschrauber, so ein Scheiß. Sondern, das
ist auch eine Art Roadtrip, ne?
Ja, genau, ein Roadtrip. Und es geht darum, dass Leute diesen Krieg nutzen, um ihr eigenes Ding zu machen, zum Beispiel diesen Colonel Kilgore, der offiziell eben unter der Flagge der Vereinigten Staaten seinen Krieg führt, aber der will eigentlich nur surfen, dem ist das scheißegal, ob dieses oder jenes Dorf jetzt militärisch relevant ist, dem scheißegal, der will surfen, der findet das cool. Und du hast so Leute wie eben den Kurtz, den Bösewicht in Apocalypse Now sozusagen, der auch auf seine Rechnung ist, aber der gehört plötzlich nicht mehr zu den USA. Aber wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Typen? Die könnten beide genauso gut unter dem Banner von der Vereinigten Staaten sein und beide könnten als Kriegsverbrecher sozusagen denunziert werden. Und so ist es eben bei Civil War ein Stück weit auch. Aber da die USA eben keinen Krieg mehr haben, wo sie sich fremd einmischen, hat man eben dieses Szenario des Bürgerkriegs selber. Und das macht eben auch was mit den Leuten selber, eben auch mit den Journalisten. Und das finde ich eben, also es ist interessant, weil es ein Film über die Verwicklung des Einzelnen in so einen Krieg ist, aber natürlich auch über den Zustand der USA. Und das ist, die Verlockung ist wie gesagt groß, das zu nutzen, um zu sagen, ja, wir machen da eine politische Botschaft rein, aber die Botschaft von Garland ist ja, es ist nicht so einfach. Es ist nicht gut und böse. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite die Rassisten, die neue Hitlerjugend und Donald Trump an einem Strang ziehen, um das und jenes durchzusetzen. Auf der anderen Seite sind die Guten, sondern er sagt, es kann alles und nichts passieren.
Ja, wenn du da einen ganz weiten Vergleich ziehen willst, hast du ja bei der Französischen Revolution im Grunde genommen auch Leute gehabt, die eigentlich unter heute hochgehaltenen hehren Idealen Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und was es da nicht alles gab, sozusagen in die Schlacht gezogen sind. Am Ende herrschte dann die Guillotine.
Ja.
Das könntest du natürlich jetzt, solche Vergleiche hinken immer auch auf diese Western Front übertragen. Da, selbst wenn er da jetzt noch mehr Hinweise eingebaut hätte auf Diversität und Wokeness und das sind eigentlich sozusagen die neuen Amerikaner, sind das eben auch trotzdem die Typen, die mit Maschinengewehren unter Umständen den Leuten in den Kopf schießen, ohne Skrupel. Das heißt, ja, die Revolution frisst ihre Kinder gewissermaßen. Auch die Woken können sozusagen zur Guillotine greifen. Das ist natürlich nun jetzt nur ein ganz kleiner Teil der Interpretation, weil du hast es schon gesagt, die werden ja nicht eindeutig benannt als die Woken und die Rassisten. Auch wenn das so, glaube ich, schon ein ganz, ganz kleines bisschen irgendwie schon so.
Es ist trotzdem Handlungsspielraum, ne?
Dargestellt werden könnte, ja. Aber es ist extrem erfrischend, so einen vergleichsweise unpolitischen Film vorzufinden, in der Hinsicht, dass hier eben das mal nicht genutzt wurde. Also ich meine, wie oft hast du das noch, dass du wirklich so ein, ich sage jetzt mal, Blockbuster vorm Auge hast, wo eben nicht zwei, drei dieser Klischee-Szenen irgendwie drinne sind, die dann doch genau benennen, wer ist hier gut und wer ist hier böse, bei aller Schattierung.
Ja, vor allem vorgefertigte Meinung schon vor die Füße gerotzt zu bekommen, ne? Das ist halt wirklich, also ich denke, da macht der Film schon ganz gute Aspekte. Ich denke, man geht auch dann halt nicht raus aus dem Kino und hat sich für eine Seite entschieden. Oder beziehungsweise auch, wenn man den Trailer sieht, dass man sich doch für eine Seite
entscheidet. Das ist ja, was ich eingangs meinte. Ich wusste erstmal gar nicht, was besprechen wir jetzt im Podcast, weil, also ich habe gesagt, ja, das hat mich gut unterhalten und ich fand den irgendwie gut. Also da waren richtig gute Kameraaufnahmen und da waren prägnante Szenen. Und
technisch perfekt,
aber so halt irgendwie, ja, okay. Also erstmal so, okay, war gut, war irgendwie. Aber es hat mich jetzt, ne, und im Nachgang, das kann man, glaube ich, auch schon mal sagen, also für wirkliche Filmenthusiasten, also Leute, die wirklich Lust am Film haben.
Reingehen.
Diese Porträtaufnahmen sind extrem gut gemacht. Also es sind einfach gute Schnitte drin. Du hast dann immer wieder auch den Wechsel zur Weite. Also du hast dann diese amerikanischen Landschaften dort, irgendwelche blühenden Wiesen. Und was wir vielleicht noch gar nicht hatten, die Musik ist klasse. Mhm. Musik ist echt klasse. Also es ist immer so eine, was würde man sagen, Rockmusik, Pop, so ein Mix aus verschiedenen Genres eigentlich, oder? Also so ein bisschen CCR-mäßig irgendwie.
Ja, so 60er, 70er Jahre, Disco, Country, ja. Vielleicht auch so typische amerikanische Musik. Weiß ich nicht. Die schon im starken Kontrast zu den zum Dargestellten manchmal ist, wo dann eben, ja, weiß nicht, so ein Disco-Beat dann läuft unter einer Massenerschießung.
Ja, vor allen Dingen ist das auch ein ganz schönes Spiel mit dem Gefühl, weil meistens hast du die Szenen, wo du wirklich, sag ich mal, bloß die Schauspieler quasi atmen hörst. Du hörst auch keine Schüsse und nichts. Mhm. Die bewegen sich ganz langsam im Schneckentempo von Haus zu Haus. Und dann auf einmal kommt der Jumpscare und die schießen. Ich war wirklich erschrocken. Ne?
Ja.
Und Alex Garland hat.
Fand mehrfach
das,
passiert.
Ja, und Alex Garland fand das so geil, dass er das dann 10 Minuten später gleich nochmal gemacht hat, um die Leute einfach im Kino wahrscheinlich nochmal aufzuwecken. Und dann kommt der eine Schuss, du erschreckst, dann wird erstmal 2 Minuten lang nur rumgeballert und dann kommt ein gemütlicher amerikanischer Country-Song und lässt die Schlacht oder beziehungsweise den Kampf dann auch so ein bisschen ausklingen. Es ist schon ein ganz, ganz schönes Spiel mit den Gefühlen.
Du hattest gesagt, du hast dich minimal so ein bisschen an Tarantino manchmal erinnert gefühlt, ne, eben im Gespräch.
Nee, das war eher. Ich hab gesagt, ich mag Tarantino nicht.
Nee.
Ach so, du meinst wegen der Popmusik?
Wegen der Gewalt so. Und der, genau, dieser Korrelation und zwischen Gewalt und Musik.
Genau, genau.
Also so, dass das sozusagen, es gibt ja auch so nette Experimente, wo unter irgendwelche Horrorfilme, also die krassesten Horrorszenen dann immer so lustige Musik drunter gelegt wird und es praktisch überhaupt nicht mehr gruselig ist. Also so, das ist natürlich ein Haupteffekt und das fand ich bei dem Film wirklich ganz gut gelungen. Passt ja auch so ein bisschen zu dieser Roadmovie-Geschichte irgendwie. Und ja, also vielleicht auch da wieder so ein bisschen eine Parallele zu Apocalypse Now, oder? Da gibt es auch, glaube ich, einige solcher Geschichten.
Ja, das drückt die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft aus, den Teil, den es nicht interessiert und lieber Musik hört und den Teil, der in gewalttätigen Konflikten engagiert ist.
Wir wollen Clearwater Greens Revival hören, wenn wir Kriegsszenen sehen.
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Cover von, ne?
Ja, klar.
Schlimmerweise ist, glaube ich, der einzige Film, der das macht, ja Forrest Gump.
Mit CCR?
Ja.
Ja?
Ja, diese Standardszene und Forrest Gump ist ja bekannt als sehr, sehr schlechter Film.
Ist mir nicht bekannt.
Siehst du mal.
Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem Film? Also, ist das jetzt ein Meisterwerk? Ist das ein zeitweiliger Zeitvertreib? Ist das eine Mahnung? Ist das ein toller Journalismusfilm? Was ist das?
Man könnte ja erstmal sagen, dass wir alle drei aus dem Kino gegangen sind. Und na gut, bei Folge weiß ich nicht ganz genau, aber dass wir auf jeden Fall nach dem Kinobesuch eine Meinung hatten, die sich aber dann nochmal geändert hat, nachdem wir einen Tag mal richtig drüber geschlafen und nachgedacht haben. Das ist auf jeden Fall schon erstmal ein Ding, dass man auch so einen Film erstmal nochmal sacken lassen muss. Ne? Das hat Alex Garland auf alle Fälle geschafft.
Ja, also das kann man, glaube ich. Also ich war, wie gesagt, nach dem Kino ein bisschen ratlos, weil ich gesagt habe, mir hat der Film gut gefallen. Also wirklich, jetzt nicht irgendwie, oh nein, ist der schlecht oder. Also er war irgendwie nicht so richtig kontrovers im Sinne von so, dass ich. Und umso länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir schon gedacht, da steckt schon ganz schön was drin. Dass der filmisch gut war, steht, glaube ich, außer Frage. Ich bringe ja immer gerne mal die Internet Movie Database mit ein, weil ich das immer ganz interessant finde. Da hat er 7,6.
Nehmen die von Rotten Tomato? Also bei Rotten Tomato hat er, glaube ich, 8,5 sogar.
Ich glaube, IMDb ist ein eigenes Portal.
Ja. Ja, auf jeden Fall,
bei Rotten ist 8,5. Hat er, glaube ich, 60.000 Bewertungen, Rezensionen gehabt. Zum Stand, wo ich heute geguckt habe, da hat er 7,6 gehabt oder 7,5. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so berauschend, aber auch nicht schlecht.
Man muss sagen, dass er an der Kinokasse gut angekommen ist.
Ah ja?
Das Budget ist für einen A24-Film eigentlich das teuerste, was es jemals gab, aber in der Filmindustrie eigentlich, ich sage mal, nichts. Ne? 50 Millionen bis 75, wahrscheinlich sind zwei Zahlen im Raum. Ich nehme an, 50 Millionen richtiges Budget, 25 Werbebudget wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und da hat, glaube ich, so am ersten Wochenende 25 oder 30 Millionen eingespielt. Das ist gut, da läuft ja jetzt noch ein Stück, das ist halt das erste Boxoffice. Das wird auf jeden Fall ein Erfolg sein, auch für das Studio an sich, weil es eigentlich gar nicht solche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Blockbuster.
Wobei man wirklich sagen muss, also der Trailer ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen Verarsche, aber also der Trailer ist auch so aufgebaut, dass jeder, der halt klassische Actionfilme mag, da reingehen wird.
Ich denke, ne? Der ist enttäuscht, das wird den typischen Joker-Effekt haben, weil damals als Joker, also der mit Joaquin Phoenix, ins Kino kam, wo der Trailer kam, alle so, oh, mega geil, das wird wieder so ein kleines Marvel-Ding und die tun ihn schön psychisch darstellen und so. Und da waren ja auch extrem viele enttäuscht, dass es am Endeffekt ja auch mehr oder weniger so ein Arthouse-Film geworden ist, ne? Wobei ich da auch sagen kann, mega gut geworden, ne? Und ich denke, den gleichen Effekt könnte Civil War auch auf richtige Actionfans. Also wenn du Michael Bay, schnelle Kameraführung, schnelle Schnitte und sowas möchtest, solltest du da lieber vielleicht nicht reingehen. Das wäre vielleicht nichts für dich. Dann solltest du nicht ins Kino gehen. Ich denke mal, für der Häme wird sich jeder Action-Enthusiast das sicherlich doch mal angucken.
Hm. Du warst ja doch relativ begeistert, oder?
Volker,
kann man sagen.
Naja, es ist so ein Gegenentwurf zu einer Art von Film, die wir, ja, ich sage jetzt mal, 5-6 Jahre lang im Kino gesehen haben, aber gibt es bestimmt auch längere Beispiele, die weiter zurückreichen. Du hast Joker erwähnt, Once Upon a Time in Hollywood, Dune 1 und 2, auch gute Beispiele. Sehr, sehr, sehr lange Filme, 2 Stunden, teilweise fast 3 Stunden, lange Einstellungen, viel Gelaber, viel Szenieren und das Schöne, das Angenehme ist, dass der Film nicht so ist. Es ist, der gibt sich ein bisschen Mühe, über die 1,5 Stunden, glaube ich, zu kommen. Ich glaube, so 100 Minuten.
108 Minuten insgesamt.
Genau. Ist der lang? Der ist nicht zu lang in irgendeiner Sekunde, wo man denkt, oh Gott, nicht nochmal. So, weißt du,
nee, der hat keine
Hänger. Hätte diese Szene jetzt gebraucht? Nein, es ist sehr beschränkt auf das, was er aussagen will. Er ist sehr, sehr einfach eigentlich. Er ist nicht komplex. Er ist, lässt sich gut runterbrechen, hat aber trotzdem noch genug Sachen drin, wo man dann auch, wenn man Interesse dran hat, wühlen darf und kann. Er hat ein Szenario, das wahnsinnig interessant ist, wo man dann auch, weiß nicht, noch drüber nachdenkt, wo man dann denkt, ja, was ist eigentlich mit diesen, ich glaube, Florida Forces oder wie es heißt, da gibt es eben noch andere Teile der USA, die irgendwas anderes machen. Das ist doch total interessant, was machen die eigentlich? Das ist schon interessant, dass es da eben dann nicht die vollumfängliche Erklärung in alles in epischer Breite gibt, sondern er sich wirklich auf dieses Journalismus-Thema oder auf diese 4 Typen eben konzentriert und sonst nicht viel macht.
Wie erklärt ihr euch, dass der Film gerade bei den Mainstream-Medien so gut ankam? Also hat sehr, sehr gute Rezensionen bekommen, ne?
Wahrscheinlich, weil er nicht langweilig ist.
Weil er vielleicht wirklich mal die Journalisten wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Das hat man ja quasi in der Filmindustrie eigentlich relativ selten. Ich hatte ja bei dir bei Twitter mal drunter geschrieben, The Bang Bang Club. Da geht es dann auch um die Fotojournalisten. Aber ansonsten hast du ja nicht so viele Filme, die den Berufszweig an sich auch wirklich gut beleuchten, sage ich mal. Und Alex Garland hat auch, ich habe mir also das Interview mal durchgelesen komplett. Und er hat ja gesagt, seine Intention, den Film zu machen, war am Anfang wirklich, dass er sagte, er fühlt, dass die Pressefreiheit bedroht ist, dass Fotojournalisten halt nicht mehr so arbeiten können, wie sie eigentlich arbeiten. Und er wollte denen damit ein Denkmal setzen.
Finde ich interessant, weil man könnte ja durchaus den Film auch, ohne ihn jetzt irgendwie überinterpretieren zu wollen in seinen 108 Minuten, auch als Kritik am Journalismus durchaus begreifen. Dieses Hauptsache, ich habe das gute Foto, ne? Das könnte man ja durchaus auch kritisch sehen. Also zu sagen, man ist da so skrupellos zu sagen, ich würde irgendeinem, was weiß ich, Massenmörder auch, was weiß ich, $1,000 bezahlen, dass ich ihn eben begleiten darf, wie er jetzt irgendwie ein Menschenherz ist oder was auch immer. Ja, also gut. Hauptsache, ich habe das einzigartige Foto. Also diese Skrupellosigkeit, um sozusagen zum Ziel zu kommen, die würde man seitens der Journalisten bei Politikern sicherlich gerne kritisieren. Also sonderlich in Anführungszeichen demokratisch ist das nicht.
Wobei die Anfangsintention von Dally Smith, die war ja eigentlich. Die wollte eigentlich nur dieses eine Foto von dem Präsidenten haben, weil sie ja schon gesagt hat, das ist bald vorbei, ne? Und jeder weiß, wer dieses Foto macht, der ist den Legendenstatus, der steht ganz oben, Pulitzerpreis etc. pp.
Ne? Aber das stellt ja schon die Frage danach, was diese Fotojournalisten eigentlich wollen. Also man würde sich ja vorstellen, dass die ins Kriegsgebiet fahren, um zu dokumentieren, wie schlimm es da ist. Und ja, nicht um irgendwie noch das geilere Foto als der Kollege. Deswegen hast du in dem Film ja auch mehrfach diese Wettrennen. Eigentlich ist ja schon das mit dem alten Fettsack, dem Schwarzen, der mit dem Auto fährt, wo ich den Namen vergessen habe.
Sammy.
Ein toller Charakter, wo ich den Namen leider trotzdem vergessen habe, aber der ist ja eigentlich auch ihr Konkurrent.
Ja.
Naja, und sie nehmen ihn ja trotzdem mit.
Vor allem, weil er ja bei der verhassten New York Times ist. Das haben sie ja gleich so im Unterton gesagt.
Genau.
Du und deine New York
Times. Und dann hast du die zwei Asiaten, ich wäre gerade fast ein anderes Wort rausgerutscht, die zwei Asiaten, die dann erschossen werden, die
Vielleicht Spoiler.
ja, meine Güte, also wer sich einen Podcast, einen Film anhört, der eine Stunde geht, die werden ja dann erschossen und die sind ja auch in Konkurrenz zu denen. Die sind ja also auch auf dem Weg. Und du ganz am Ende hast du ja nochmal diese zwei anderen ganz skurrilen Journalisten.
In Charlottesville, wo die Truppen sich getroffen
haben. Genau, die dann auch in die Kleidung der Western Front gehüllt sind und mit dieser Kamera eben auch da rumlurchen in dieser Szenerie. Und jeder will diesen besten Shot sozusagen kriegen. Ich glaube, sie werfen sich teilweise sogar so Sprüche zu. Ich glaube, dieser Kameramann sagt dann, aber Lee, dir ist schon klar, dass ich den Golden Shot oder was kriege oder die besten Aufnahmen und so. Und man könnte das, also ich muss sagen, weiß ich nicht, ob Garland das in irgendeiner Weise so vorgesehen hat, aber man kann schon durchaus auch sagen, das kann man schon auch kritisch sehen.
Es ist ein Rennen, klar, natürlich.
Also um einfach irgendwie das beste Foto zu machen. Verdammt. Und nicht um halt, ich meine, am Ende stehen sie auch da und ich glaube, das ist auch so eine Szene dann mit Joel. Man hat ja schon das Gefühl, dass er den Präsidenten nicht sonderlich sympathisch findet. Und dann so sagt, ja, ich glaube, das reicht als Abschlussstatement. Puh, tot, bums aus.
Ja.
Und dann hast du ja diese wildtierartige Gaddafi-Szene, sag ich mal, wo die den toten Körper so hochhalten und sagen, guck mal, ich habe das Wild erlegt, hier ist mein Hirsch. Und so wie es eben auch von den Amerikanern.
Ja, aber irgendwie hat er dieses Foto auch gemacht.
Richtig, und das Interessante ist ja, dass das genau die Art der Amerikaner ist, mit ihren Feinden umzugehen.
Ja.
Dass sie immer irgendeinen Terroristenanführer oder vermeintlichen Terroristenanführer erschießen, um dann alle dazu zu posieren und zu sagen, ich habe den übrigens abgeknallt.
Wobei es ja lustigerweise von Osama Bin Laden keine Bilder gibt.
Tja.
Der wurde ja im Meer versenkt. Vielleicht ist er noch unter uns.
Vielleicht wohnt er mittlerweile
im Asylland in Deutschland. Bei VW als Schichtarbeiter.
Oder wohnt als Asylant irgendwo in Nürnberg im Asylheim?
Auch wahrscheinlich. Na ja, gut, ich glaube, das ist überqualifiziert für, aber.
Ja. Gut, Männer, was haben wir noch zum Film zu sagen? Ich glaube, wir sprechen grundsätzlich erstmal alle drei eine Empfehlung aus, oder? Da reinzugehen.
Ja.
Also, das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Also, das ist ein guter Film. Ob der jetzt irgendeinen Legendenstatus erreichen wird, ob sich den die Menschen in 20 Jahren noch anschauen und sagen, hast du den schon gesehen? Schwierig, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Kann ich noch nicht beantworten. Ist auf jeden Fall ein Film, ich würde mir auch noch ein zweites Mal anschauen, muss ich sagen.
Ich denke, auf Blu-ray wird er auf jeden Fall noch in die Sammlung
gesetzt. Blu-ray, sowas hast du noch.
Wieso, was guckst denn du? Ultra HD oder?
Nö, halt, auf Streamingdiensten halt, ne?
Oder BitShare 700 Megabyte.
Emule.
Ja, wäre das auch geklärt. Nee, also gut, grundsätzlich von uns dreien alle eine Empfehlung. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut beleuchtet. Man muss sagen, ist jetzt ein weniger kontroverses Gespräch als vielleicht bei anderen Themen, weil so sonderlich kontrovers ist der Film eben nicht. Also, dass man jetzt da stundenlang drüber diskutieren kann, wer ist da gut, wer ist da böse.
Ich denke, man könnte, aber das liegt halt daran, dass er halt in viele Szenen einfach auch extrem viel reininterpretieren kann.
Ich meine, es gibt natürlich auch noch ein Oberthema, was wir gar nicht hatten, was ich jetzt auch nicht mehr unbedingt anschneiden will, aber was man schon noch erwähnen kann, diese persönliche Beziehung zwischen Jesse, also der Nachwuchsjournalistin und Lee, ist natürlich auch nochmal ein Thema, was den Film ganz stark prägt, ne? So dieses erst zynische Hasserin des Nachwuchses, dann nimmt sie ja mit zu diesem Hubschrauber und sagt, mach mal ein anständiges Foto, ich zeig dir mal, wie das geht, so durch die Blume. Und dann werden die ja wie so eine Art, naja, Mutter und Tochter will ich jetzt nicht gleich sagen, aber haben so eine relativ innige Beziehung. Das Ende verrate ich jetzt mal nicht, das spielt sich ja nun auch zwischen den beiden irgendwo ab. Und Das wäre auch nochmal ein Thema, was man ganz eigen aufrollen könnte. Ne?
Definitiv. Klar. Also ich finde, dass Kirsten Dunst definitiv als Lee Smith extrem gut dargestellt wurde. Ja. Man merkt ihr von der ersten Minute an, dass diese Frau wirklich Bilder gesehen hat, die keiner von uns vielleicht sehen will oder beziehungsweise bloß mal rumgeblättert hat in irgendeiner Zeitung oder so. Ich sage deswegen wahrscheinlich auch die Rückblenden, dass der Zuschauer auch wirklich nochmal wirklich vor Angesicht bekommt, was hat diese Frau eigentlich erlebt. Ne? Mhm. Mit welcher Tragödie? Weshalb ist die so zynisch? Weshalb ist die so kalt? Und weshalb hat die auch Angst, diese Jessie dort eigentlich mitzunehmen? Weil ich denke einfach, weil sie weiß, wie, ich will nicht sagen, beschissen ihr Lebenslauf war, was sie gesehen hat. In gewisser Weise ist es ja so, ne? Will sie wahrscheinlich sie auch einfach auch davor schützen, ne? Aber im Endeffekt, wie der Joel, ne? Da, ich denke, er denkt dann so, die macht's sowieso, die ist jung. Und wenn die nicht mit uns mit dem Auto mitfährt, wir sind erfahren, sucht die sich vielleicht Unerfahrenere, wo sie vielleicht umkommen. Wir haben vielleicht noch die Mittel, um sie vor gewissen...
Du bist ein Idealist, das merkt man. Ich glaube, der will die einfach nur wuppen.
Das war ja auch so ein Ding, das ist ja so ein schmaler Grat, also wirklich so Messerschneide. Auf der einen Art so eine Art Vaterfigur, auf der anderen Art erfährt man ja dann, dass er steif die schon angepackt hat.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Erotik, die der Film in manchen Szenen versucht auszustrahlen mit dieser sehr jungen Schauspielerin, grenzt schon wirklich an so eine Art fast pädophilen Voyeurismus, weil ich muss sagen... Also das ist, sie steht dann schon auch sehr, diese Jessie steht dann schon auch sehr im Vordergrund am Ende und die ist ja ein sehr kindlicher Charakter, muss man sagen. Ist interessant, also du hast ja keine Erotik-Szenen auch im Film, also gar keine, aber du hast schon unterbewusst immer so eine Thematik auch irgendwie
mit drin. Es knistert etwas, sagen wir es mal so.
Ja, dabei belassen wir es besser. An dieser Stelle, liebe Freunde, vielen Dank fürs Gespräch. Und ich würde sagen, ja, was gucken wir als nächstes? Shogun wollten wir besprechen als Serie. Ich weiß nicht, ob du da auch, ja, Benni, ob du dich da begeistern kannst.
Die muss ich ja erst noch gucken.
Na, ich bin auch erst bei Episode 2. Volker, also, glaube ich, auch erst.
Ja. Ach, na ja, dann kann ich ja noch nachziehen.
Na, du hast ja viel Zeit, du kannst dich ja noch suchten. Ne? Ja. Nee, du wolltest noch irgendwas sagen. Du hast
ich Finger wollte gemacht. Eigentlich noch, ja, als Abschluss, also ich fand das gut als Abschluss, ein Zitat von Craig Marinovich. Das ist ein renommierter Kriegsfotograf. Um dann vielleicht auch zum Beispiel, wie die Kirsten Dunst so dargestellt wurde, mit den ganzen Bildern, die sie in ihrem Leben schon gesehen hat. Und der hat mal gesagt, gute Bilder, Tragödie und Gewalt machen sicherlich starke Bilder. Es ist das, wofür wir bezahlt werden. Aber mit jedem solchen Rahmen wird ein Preis extrahiert. Ein Teil der Emotion, der Verletzlichkeit, der Empathie, die uns menschlich macht, geht jedes Mal verloren, wenn der Verschluss ausgelöst wird. In diesem Sinne,
macht's gut.
Tschüss.